Martin Krengel, der ist in knapp einem Jahr um die Welt gereist und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Das heißt, Stopp die Welt, ich will aussteigen. Martin ist jetzt Mitte 30 und er hat mir erzählt, wann genau für ihn eigentlich der Punkt da war, an dem er gesagt hat, stopp, jetzt muss ich weg.
Also ich bin nach meiner Doktorarbeit, ich hatte immer gesagt und immer im Kopf gehabt, so nach der Doktorarbeit machst du nochmal eine Weltreise, das war ein langer Traum von mir. Ich habe nach dem Studium zwar schon mal angesetzt, war dann 4 Monate in Asien, wollte aber durch irgendeinen Glaubenssatz, den ich hatte, halt irgendwie Weihnachten zurück sein und habe es dann nicht rundherum geschafft. Und dann hat es halt nochmal 6 Jahre gedauert über die Doktorarbeit hinweg, dass ich gesagt habe, oh verdammt, wenn du jetzt nicht losfährst, dann machst du das erstmal nicht mehr, bis die Kinder aus dem Haus sind. Und Kinder hatte ich ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, habe ich jetzt auch nicht. Aber es war gar nicht so einfach, weil klar, Doktorarbeit fertig, das war eine Bedingung von mir, weil ich wusste halt, wenn man dann einmal irgendwie die Schokoladenseiten des Lebens gekostet hat, dann setzt man sich nicht mehr tagelang an den Schreibtisch und denkt über eine Sache ganz intensiv nach. Aber es war nicht so einfach, weil ich ja schon gearbeitet habe. Ich habe mehrere Bücher geschrieben in der Zeit, ich habe Seminare gemacht in ganz Deutschland und war eigentlich schon ganz gut unterwegs und hatte laufende Kunden- und Geschäftsbeziehungen. Und habe ich gesagt, naja, was ist mir jetzt wirklich wichtiger, dass ich meine Träume erfülle oder dass ich jetzt hier die nächsten 30 Jahre ein und dasselbe mache? Und habe dann gesagt, okay, buch den Flug und weg hier.
Und was, gab es so einen Auslöser dann doch noch? Oder war es einfach so, dass du das Gefühl hast, so jetzt ist die Zeit aber richtig?
Also es war, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du es jetzt nicht mehr machst, dann ist das Zeitfenster wirklich durch. Mhm. Also man kann grundsätzlich es wie mit Kindern kriegen. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt dazu. Aber irgendwann muss man es machen, wenn man es machen möchte. Und das war dann für mich zu sagen, jetzt ist höchste Eisenbahn. Ich hatte damals, ich komme ja aus Brandenburg, aus Ostdeutschland, bin Mitte 30. Das heißt, da war damals an sowas noch nicht zu denken, dass ich überhaupt in Westdeutschland studiert habe. War damals so ein bisschen, habe ich geheim gehalten. Und meine Gedanken haben sich nach und nach erst entwickelt, soweit bis ich an dem Punkt war, wo ich mal jemanden getroffen hatte, der mit 22 so eine Weltreise gemacht hat und habe gesagt, oh, das klingt gut, das will ich auch mal machen.
Okay, und was waren dann so deine Gründe? Also du hast eben schon gesagt, du hast gefühlt, okay, ich muss das jetzt machen, aber gab es Gründe dafür, dass du gesagt hast, ich will so eine Weltreise machen?
Ja, es war ein sehr stark emotionaler Wunsch, also einfach Neugier auf fremde Kulturen und ich habe hier über die Multi-Optionsgesellschaft promoviert. Also wir haben unheimlich viele Wahlmöglichkeiten im Leben. Wir haben alle Freiheit, ne? Wir können uns theoretisch kaufen, was wir wollen. Wir können theoretisch reisen, wohin wir wollen. Klar, wir brauchen immer das Kleingeld. Aber wir haben alle Wahlmöglichkeiten, aber trotzdem machen es ganz weniger. Und für mich war das einfach so ein Versuch, verschiedene Lebensmodelle zu testen. Das schreibe ich ja auch in dem Buch, ich nenne das so Testballons. Einfach für mich die Weltreise als Vehikel, verschiedene Lebensträume zu testen. Also es war ja nicht nur die Weltreise, dass ich einfach sage, ich wollte mal einfach ein Jahr nichts tun, sondern ich habe mir sehr genau angeguckt, wie leben Leute in Australien, wie toll wäre das wirklich in Australien zu wohnen. Ich habe einen Stand-up-Comedy-Kurs in New York gemacht, habe in New York Probe gelebt, ich habe mir Südamerika angeguckt, in der Südsee war, ich habe geschaut, wie wäre es, wenn ich da jetzt aussteigen würde und meinen Rest meines Lebens in der Südsee verbringen würde. Und das ist so mein Konzept, dass ich nicht versuche zu träumen und zu schwärmen, sondern einfach gucke, wie kann ich einen Traum erfüllen. Und dann muss ja nicht sein, dass ich jetzt mich entscheide und ein Leben lang in Australien lebe, sondern die 5 Wochen, die ich da war, die haben vollkommen ausgereicht.
So als Testballon hast du gesagt, ne?
Genau.
Um mal zu gucken, ob dir das da gefallen würde. Wenn sich jetzt jemand überlegt, er will mal eine Weltreise machen oder vielleicht auch mal im Ausland leben, wäre das so deine Empfehlung? Geh erstmal kurz dahin und guck sie erstmal an.
Ne, ich würde erstmal Probereisen, ne? Weil eine Weltreise, das habe ich ja auch erfahren. Ich habe in mehreren Ländern studiert. Ich habe eine 4 Monate Asienreise gemacht, aber trotzdem hat mich das bis ins Knochenmark beängstigt, dass ich da jetzt halt alles einfriere in Deutschland und einfach ins Ungewisse losziehe. Also wer noch nie einen Backpacking-Trip gemacht hat, der sollte vielleicht erstmal 3 Wochen irgendwie nach Thailand gehen und da so ein bisschen üben. Und dann hat man schon die Ausrüstung. Man weiß ungefähr, wie man plant, man weiß, wie das läuft mit den Hostels. Und dann ist so eine Weltreise auch nicht mehr so was Illusorisches und ein großer Traum, sondern es wird plötzlich sehr viel konkreter, wenn man schon irgendwie weiß, wie das dann sich fortsetzen würde.
Du hast jetzt eben gesagt, du hattest auch totale Angst davor, alles einzufrieren. Und in deinem Buch schreibst du ja auch, Reisen ist das beste Persönlichkeitscoaching. Was hat es denn mit dir gemacht, das Reisen? Wie hat es dich denn verändert?
Also ich bin auf jeden Fall flexibler geworden. Also wenn du einmal bei minus 17 Grad in einem mongolischen Zelt schläfst und aus 4.500 Meter Fallschirm springst, gerätst du plötzlich halt in Lebenslagen, in die du sonst nicht kommst.
Und das normalerweise macht, nicht,
ne? Das macht was mit deinem Gehirn. Ne? Und dieses Einstellen auf unterschiedliche Sprachen, auf unterschiedliche Arten zu denken, das ist wirklich ein schönes Training für die Flexibilität. Und ich habe gelernt, schneller zu entscheiden und auf der anderen Seite aber auch loszulassen.
Ballast gehen lassen, flexibler werden, Entscheidungen schneller treffen, das alles hat Martin auf seiner Weltreise gelernt. Er hat mir aber auch noch erzählt, was so die schwierigen Momente auf seiner Reise waren. Und darum geht's gleich hier nach Feist mit I Feel It All. In dieser halben Stunde geht's hier um den Buchautor Martin Krengel. Der ist in etwa einem Jahr durch die Mongolei gereist, durch China, durch die Südsee und durch Südamerika. Ziemlich viele Länder hat er dabei sehr schnell hintereinander besucht. Und deshalb habe ich Martin mal gefragt, ob das nicht eine totale Reizüberflutung war.
Absolute Reizüberflutung. Also ich würde sagen, es war ein bisschen zu flott. Ich würde, wenn ich nochmal wählen könnte, würde ich sagen, dann doch lieber eine Weltreise 2 Jahre machen und vielleicht Arbeitsaufenthalte zwischendurch einplanen, wenn man sagt, man möchte wirklich entspannen bei einer Reise. Ich habe irgendwann unterschieden zwischen Reisephasen und Urlaubsphasen. Mhm. Und wenn ich das meinen Freunden oder meiner Freundin erzählt habe, dass ich jetzt mal Urlaub vom Reisen brauche, dann haben die mich natürlich ausgelacht, weil die in einem ganz anderen Alltag sind. Aber Reisen ist natürlich auch für sich anstrengend. Jeden Tag planen, entscheiden, strapazen. Mhm. Also ich würde sagen, als Faustregel so 4 Wochen, 1 Monat pro Land wäre ein entspannteres Minimum.
Wo wärst du denn gerne noch länger geblieben oder wo hat es dir am besten gefallen auf der Reise?
Das ist das Schöne, dass ich das nicht beantworten kann. Ne? Wie war das bei der Reise durch die Galaxie? Die Antwort auf alle Fragen im Universum ist 42.
Ja.
Kann ich hier nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass die Mongolei am aufregendsten war, weil das so die frische Reise war. Ich war der einzigste Tourist im November in einer Steppe bei minus 17 Grad. In Tahiti war es am schönsten landschaftlich. Auf der Osterinsel am mystischsten. Und Südamerika hat mir ganz besonders gut gefallen, Brasilien, Kolumbien, weil da war einfach Rhythmus, da war Salsa, da war Samba, da war Sonne und einfach eine Lebensfreude, die die Leute da an den Tag bringen, obwohl die relativ wenig haben. Und das war sehr beeindruckend und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Also jeder Reisende kommt mal irgendwo an den Punkt, wo der Schlüssel ins Schloss rastet und wo man plötzlich merkt, oh krass, hier ruht eine zweite Seele in meiner Brust, hier will ich sein. Und das war für mich dann halt Südamerika und deswegen pendle ich da auch jetzt immer wieder mal hin.
Mm, du kommst ja auch gerade davon. Jetzt hast du in deinem Buch aber auch gesagt, du willst ja eigentlich nicht nur über die Highlights schreiben, sondern auch über die Pleiten, über das Pech und die Pannen, die dir da passiert sind. Was ist dir dabei so passiert auf deiner Reise an Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind?
Also ich beschreibe natürlich teilweise die typischen Sachen, also was heißt typische Sachen, aber Dinge, die halt relativ häufig passieren, mal irgendwie hatten wir einen Platten mitten in einer mongolischen Steppe. Dann wurde mir ein Flug gecancelt, 3 Stunden bevor ich abfliegen wollte.
Was habt ihr gemacht bei den Platten?
Der Fahrer hat einfach nur gesagt, nach 5 Minuten war das Ding repariert und wir sind weitergefahren.
Hm, okay.
Also das war relativ schnell und erledigt. Aber was ich meine mit diesen Pleiten und Pech und Pannen, ich weiß gar nicht, ob ich so direkt geschrieben hatte, aber mir ging es halt um diese emotionalen Herausforderungen des Reisens. Und als ich gereist bin, dann wählst du halt erstmal so Reiseführer und merkst irgendwann, du kommst nicht weiter. Das ist halt wirklich, wie du sagst, Reizüberflutung. Was mir gefehlt hat auf meiner Reise, ist so dieses emotionale Abholen. Weil jeder schreibt irgendwie, du musst dahin und reisen, das Tollste auf der Welt. Und keiner sagt dir, dass es dir auch mal richtig bescheiden geht, dass du mal richtig krank bist, dass du Bauchschmerzen hast, dass du alles verfluchst, dass du heulen könntest, weil jetzt irgendwie dir der Bus vor der Nase wegfährt, weil du gerade halt irgendwie total, weil dir die Strukturen fehlen und die Routine fehlt. Und das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, ab und an. Und da hätte ich mir jemanden halt gewünscht, der sagt, hey Martin, pass auf, das ging mir ganz genauso, das ist komplett normal. Reisen ist eine Achterbahnfahrt. Es geht nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und genau das ist das, was es halt auch ausmacht und was halt diese Persönlichkeitsentwicklung beschleunigt und voranbringt.
Ja, und darüber hat Martin Krengel in seinem Buch auch geschrieben. Stopp die Welt, ich will aussteigen, heißt das. Aber er hat auch einen Blog und zwar unter martinkrengel.com. Da gibt es auch viele Fotos von Martins Weltreise. Da könnt ihr noch mal ein bisschen nachgucken, wie er da so durch die Gegend getourt ist. Und wie es ihm dann ging, als er wieder in Deutschland war. Das erzählt er gleich. Ja, das kennt jeder, der schon mal länger weg war. Irgendwann kommt dieser Moment, wo man zurück muss in die Heimat, wo man sich so ein bisschen fragt, ob das eigentlich noch die Heimat ist. Und dieses Gefühl kennt Martin Krengel ganz gut. Der hat eben schon von seiner Weltreise erzählt. Aber irgendwann ist er eben auch wieder in Berlin angekommen, von wo aus er gestartet ist. Und sein Tipp ist:
Reiseregel Nummer 1, bitte nicht im November nach Deutschland zurückkommen. Es war diesig,
okay,
es war grau, es war kalt. Und es war total komisch, weil ich bin ziemlich etwas über ein Jahr gereist. Ich bin im November losgeflogen und ich bin im November wiedergekommen. Bis auf ein paar neue Geschäfte bei uns in der Stadt sah alles genauso aus wie vorher. Und es war ganz komisch. Es war, als hätte ich geschlafen. Na, meine Umgebung war ja genau gleich, die Wohnung war gleich, das Umfeld war gleich. Aber in mir kam es mir vor, als hätte ich ein zweites Leben gehabt. Das war so unbegreifbar, auch diese Time Distortion, also wie nennt man das auf Deutsch?
Zeitverzerrung.
Zeitverzerrung. Also
du bist so ein bisschen wie so ein umgekehrtes Dornröschen gewesen, ne? Innen drin hat sich alles verändert und außen ist alles gleich geblieben.
Ja, genau. Und da fühlst du dich erstmal einsam wie ein Meerschwein auf dem Mars, weil du möchtest natürlich die Erlebnisse teilen mit jemandem, aber du kannst ein Jahr nicht nacherzählen. Und das Jahr kam mir halt vor wie 10 Jahre, wie 20 Jahre, wie ein komplettes Leben. Ich habe so viel erlebt in so einer Dichte. Ich wollte einfach nur 3 Tage, eine Woche mich in mein Zimmer setzen, mit niemandem reden und auf eine weiße Wand starren und gucken, was passiert. Das war das Gefühl.
Und dann bist du irgendwie wieder rausgeklettert aus dem weiße Wandgefühl?
Naja, ich habe mich überreden lassen und habe mich dann doch von meinen Eltern abholen lassen und wir waren Steak essen und das war ganz nett.
Jetzt ist es ja so ein bisschen so, du hast diese ganzen Erfahrungen gemacht, du hast darüber das Buch geschrieben. Mhm. Wenn man das so liest, dann könnte man vielleicht auch den Eindruck bekommen, Mann, der Martin, das ist so ein alter Hippie, Träume leben, der Staat ist das Ziel. Der Mann kennt mich ja gar nicht, der weiß gar nicht, wer ich bin und was ich für ein Leben habe und der empfiehlt mir diese ganzen Sachen. Was würdest du solchen Leuten sagen?
Ja, ich bin ja Zeitmanagement-Experte, ich habe Zeitmanagement-Bücher geschrieben, Seminare gemacht, Motivationsgeschichten und ich mache das nicht, damit wir halt noch schneller, noch intensiver halt Zielen hinterherlaufen, die vielleicht gar nicht das sind, was wir wollen. Also klar, ich helfe Leuten halt ihre Ziele, ihre beruflichen Ziele, ihre Studienziele zu erreichen, aber halt damit die sich das leisten können, dann tatsächlich mal ein Ja zu sagen, oh, ich mache jetzt mal genau das, was den Martin ausmacht. Ich suche mal, was der Martin ist. Was steckt denn dann noch so in mir drin? Und dazu möchte ich einfach ein bisschen ermutigen und von daher war das Buch tatsächlich ein relativ konsequenter Schritt, mal zu sagen, ich schreibe jetzt ein Anti-Zeitmanagement-Buch. All das, was ich dir bisher erzählt habe über Effizienz und Geschwindigkeit, das lass jetzt doch mal los, wenn du dich traust. Und
okay.
Damit die sich trauen, meine Leser, oder um ihnen zu helfen, habe ich ja dann diesen provokanten Untertitelzusatz noch hinzugefügt, Arschtritt inklusive. Und das war ja so ein bisschen die Mission des Buches, zu zeigen, hey, mir fiel es auch schwer loszulassen. Ich möchte dir zeigen, dass es normal ist, dass es dir schwerfällt, aber da haben wir jetzt noch wenig drüber gesprochen bisher. Es ist ja auch voll mit lustigen Begebenheiten, mit Hochgefühl, mit jauchzenden Glücksschreien und bunten Bildern. Und es lohnt sich verdammt nochmal loszulassen und sich zu trauen, einfach das zu machen, was da in einem so ein bisschen noch so sich unwirsch anfühlt, was da raus will.
Du bist ja jetzt kurzzeitig ausgestiegen, beziehungsweise kannst du das mit den Büchern ja auch leisten. Kann man denn das Aussteigen grundsätzlich empfehlen? Weil du bist natürlich dann auch nochmal zurückgekommen und in deiner privaten Situation, schreibst du am Ende des Buches, hat sich auch was verändert. Deine Beziehung hast du sozusagen, ihr habt euch getrennt. Würdest du trotzdem sagen, das Aussteigen ist empfehlenswert? Macht das auf jeden Fall?
Ja, also ich möchte das nicht missen. Also ich bin ja so ein bisschen reisesüchtig geworden. Jetzt mache diese digitale Nomadennummer. Das heißt, dass ich mehrere Monate im Jahr tatsächlich weiterhin reise. Es ist ja auch nicht zwangsläufig, dass eine Beziehung zerbricht bei so einer Reise. Es passiert oft, das ist richtig. Mhm. Aber es war ja bei uns so, dass ich ein Jahr gereist bin und wir sind zum Ende der Reise noch 3 Monate zusammengereist und haben uns hinterher entschieden, dass es besser wäre wahrscheinlich, dass wir getrennte Wege gehen und dass wir probieren, getrennte Wege zu gehen. Also meine Ex-Freundin hatte ein Jobangebot in China und ich war verwirrt. Die Reise hat eher und der Abstand hat halt eher verschiedene Dinge klarer gemacht, die so im Alltag untergegangen wären. Und ich glaube, es war ein schmerzlicher, aber doch konsequenter Schritt dann am Ende. Und
Ich meine einfach, es gibt ja auch vielleicht für Leute, die dann ihren Job kündigen müssten oder so, um die Welt zu reisen. Also es gibt ja einfach auch immer Kosten für so eine Reise, ne? Oder für so ein Aussteigen.
Definitiv, aber das nervt mich manchmal so ein bisschen, beziehungsweise nicht nervt, aber ich verstehe ja auch die Frage. Es kommt immer als allererste Frage, was hat's gekostet? So, und die Leute fragen und sehen auch nicht, was bringt es dir? Wie viel Lebenserfahrung, wie viel Wert und Persönlichkeitsreifung das einen bringt und wie viel Sicherheit? Ne, weil man hält ja an so einem Job aus dem Sicherheitsgefühl fest, obwohl sehr viele halt innerlich gekündigt haben oder doch unzufrieden sind. Und wenn die dann mal so ein Jahr loslassen oder ein halbes Jahr, man muss ja nicht ein Jahr reisen oder 3 Monate nur, dann lernt man halt mal flexibel nach links und rechts zu gucken und auszuscheren und sich selbst zu hinterfragen und kommt, glaube ich, mit einer ganz anderen Energie, mit einem ganz anderen Ziel zurück und findet dann, glaube ich, eher das, wo man sagt, na, da würde ich halt ungern nochmal kündigen.
Das sagt der Buchautor und Coach Martin Krengel. Der ist mittlerweile digitaler Nomade. Also das heißt, er wird auch bald wieder auf Reisen gehen. Und dafür wünschen wir ihm auf jeden Fall alles Gute und auch, dass er da besseres Wetter hat als im November in Berlin.